Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vor der Predigt lese ich uns noch ein paar Auszüge vor aus der Apostelgeschichte, dem ersten und dem zweiten Kapitel. Aus der Hoffnung für alle, das ist die Übersetzung. An einem dieser Tage befahl Jesus seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott der Vater bestimmt. Das ist nicht eure Sache. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. In der bekannten Pfingstrede von Petrus sagt er dann über Jesus: Er empfing vom Vater den Heiligen Geist und gab ihn uns, wie es vorausgesagt war. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr unser Gott in seinen Dienst berufen wird.
Pfingsten, eins der drei christlichen Hochfeste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Das dynamischste Fest und gleichzeitig das, was bei einigen Unbehagen, bei anderen eine ungeheure Dynamik entfaltet. Der Geist Gottes, was ist denn das? Der Geist Gottes wird auf alles Fleisch ausgeschüttet. Wir haben einige Verse gelesen aus dem Ereignis in Jerusalem. Die ganze Stadt war erfüllt von Menschen aus allen möglichen Nationen. Juden kamen aus aller Herren Länder, um dieses Fest zu feiern, Shavuot, das israelische Erntedankfest. Und dort passierte es, dass ein Brausen geschah und Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Die ganze Stadt war in Bewegung, eine unglaubliche Dynamik. Was ist davon geblieben heute? Drei wunderbare freie Tage, Schützenfeste, Konferenzen im Wonnemonat Mai. Ich möchte zusätzlich zu den eben gehörten Versen einen Vers lesen aus 2. Timotheus 1,7 und darüber möchte ich einige Gedanken weitergeben. Dort schreibt Paulus an seinen jungen Mentee, Jünger, geistlichen Sohn: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus schreibt seinen letzten Brief, den 2. Timotheusbrief, etwa 64 oder 67 nach Christus, kurz vor seinem Tod. Er war noch einmal in Gefangenschaft in Rom und er merkt, es geht zu Ende. Alle haben sich von ihm abgewandt. Und er schreibt quasi nochmal die Essenz dessen, was ihm wichtig ist, in Kurzform seinem jungen Freund und Kollegen und ermutigt ihn dadurch. Deshalb nennt man ihn auch das Testament des Paulus, den zweiten Timotheusbrief. Es waren turbulente und unsichere Zeiten. Die politische Situation für Christen und Juden war angespannt. Die anfängliche Akzeptanz und das Wohlwollen drehte sich in Ablehnung. Wir wissen von der Christenverfolgung der römischen Kaiser hier unter Nero, schreckliche Zeiten, Juden und Christen wurden bedrängt und verfolgt. Das war der historische Kontext von Pfingsten. Ein großer Aufbruch, jetzt 30 Jahre später. Paulus, der diesen Brief schrieb, hatte diese Ereignisse kritisch begleitet. Er war ein sehr engagierter Gegner dieses neuen Weges der Christen. Und inzwischen war er selbst Christ geworden. Wir kennen die spektakuläre Begegnung vor Damaskus, als er auf dem Weg war, die Christen ins Gefängnis zu bringen und zu töten, dass ihm der lebendige Herr Jesus Christus begegnet. Und das hat ihn buchstäblich von seinem Reittier gerissen und er war völlig geflasht und begegnet diesem lebendigen Herrn, dessen Tod am Kreuz er mit Wohlwollen 30 Jahre vorher begleitet hat. Und er fragt: Wer bist du, Herr? Ich dachte, du bist mausetot. Und jetzt lebst du. Und dein Geist bewegt viele Menschen. Und er wird zum größten Missionar und Theologen der frühen Christenheit und hat die meisten Schriften des Neuen Testaments verfasst. Einen ersten Gedanken hier in dem kurzen Satz: Gott hat gegeben. Und diese Sätze oder dieser Satz, diese Aussage markiert bereits den entscheidenden Unterschied zu allen Religionen. Gott hat gegeben. In allen Religionen geht es um die Formel, so nennen das Religionswissenschaftler, do ut des, ich gebe, damit du gibst. Alle Religionen basieren auf diesem Prinzip, der Mensch muss die Götter oder Gott gnädig stimmen und etwas geben, Opfer bringen, damit Gott gnädig ist. Deshalb gibt es so viele religiöse Rituale und Opfer, ganz unterschiedlich. Eine bunte Welt der Religionen. Millionen von Menschen, die nach diesem Prinzip leben, ich gebe etwas und hoffentlich gibt Gott mir am Ende des Tages auch was Gutes. Aber deshalb sind alle Religionen geprägt von Angst. Angst ist die Grundbefindlichkeit des Menschen und Angst ist auch in Religionen beherrschend. Die Angst, nicht zu genügen. Habe ich genug getan? Das kennen wir auch alle. Ich habe einen älteren Kollegen, der fragt sich das und der ist richtig angefochten, habe ich genug in meinem Dienst getan? Und ich würde ihm am liebsten sagen, nee, du hast nie genug getan. Wir haben nie genug getan. Der Einzige, der genug getan hat, ist Gott. Gott hat gegeben. Oder die Angst: Komme ich am Ende ans Ziel? Werde ich am Ende belohnt? Aber auch bei den Nichtreligiösen, bei den Atheisten oder Agnostikern sitzt die Angst tief. Ich sah jetzt ein Video von der letzten Generation vor der Europawahl. Die spielen natürlich mit den Ängsten der Menschen und das gibt Stimmen. Oder Luisa Neubauer, ein Gesicht der Bewegung, sprach in ihrer Predigt oder sagte in ihrer Predigt im Berliner Dom: Gott kann uns nicht retten, das können nur wir selbst. Das Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums ist, du musst nichts tun, damit dir Gott gnädig ist, sondern Gott hat gegeben. Er hat alles gegeben, was du brauchst. Er schenkt seine Liebe und er tritt in Vorleistung, damit du überhaupt etwas tun kannst. Er gibt dir das, was du brauchst. Ja, nicht nur etwas, Gott gibt alles. Gott gibt sich selbst. Und das ist Liebe. Gott gibt seinen Sohn. Eine der markantesten Aussagen in der Bibel, die viele kennen auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das Wichtigste, was er hatte, sich selbst. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewig. Die Sehnsucht nach Ewigkeit, hat schon Goethe ausgedruckt, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Und das Leiden daran ist, dass alles so vergänglich ist und so frustrierend. Gott hat nicht einfach gegeben, Gott hat uns, sagt Paulus, seinen Geist gegeben. Und das ist die Thematik von Pfingsten. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Was heißt denn das? Warum ist es wichtig zu wissen, dass er uns seinen Geist gegeben hat? Ohne Geist ist alles tot. Materie ohne Geist ist tot. Materialismus ist eine Ideologie, die macht tot, die tötet. Und in der Bibel haben wir ein ganz anderes Konzept bei der Erschaffung des Menschen aus Lehm. Das wird auch so beschrieben, als ob Gott, Gott bildet den Menschen aus Lehm, aus der Erde und haucht ihm seinen Lebensodem ein und der Mensch wird zu einer lebendigen Seele. Das unterscheidet den Menschen vom Tier. Das unterscheidet den Menschen von allen übrigen Geschöpfen und Schöpfen, dass Gott ihm seinen Geist gegeben hat, seinen Lebensodem. Und die Tragik ist, dass nach der Sünde, nach dem Sündenfall, nach der Auflehnung des Menschen gegen Gott, nach dem Misstrauen, der Mensch gestorben ist, obwohl er biologisch lebt. Gott hatte gesagt, wenn du das von allen Bäumen essen, ich habe das alles für dich gemacht, die ganze Schöpfung für dich, genieße es, kultiviere sie, erhalte sie, nur von dem einen Baum darfst du nicht essen, vom Baum des Lebens. Und wir kennen die Geschichte, ist jetzt nicht das Thema, aber es gehört dazu. Die Schlange verführte ihn, den Menschen, sollte Gott gesagt haben, das Misstrauen, den Zweifel. Du wirst sein wie Gott. Und Gott hat gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und deshalb sagt die Bibel, dass der Mensch geistlich tot ist und Geist braucht, Geist des Lebens. In Hesekiel 37 wird eine beeindruckende Szene beschrieben. Das ist im Alten Testament der Prophet. Ein ganzes Kapitel heißt es, der Geist Gottes führte Hesekiel auf ein Feld voller Totengebeine. Wer jemals in Verdun war, als 17-jähriger Knabe, bin ich mit einem Freund mit dem Fahrrad nach Frankreich gefahren, nach Verdun. Dort hatte mein Opa im Ersten Weltkrieg gekämpft und überlebt. Und das wollte ich mir angucken. Und man sieht, ein Feld von Kreuzen. Und da gibt es das Beinhaus von Douaumont, wo die Gebeine, die Skelette, die Knochen von 130.000 nicht identifizierten französischen und deutschen Soldaten eingelagert sind. Wer das mal gesehen hat, der kriegt einen plastischen Eindruck, Tod ist tot. Und das sieht Hesekiel, ein Feld voller Totengebeine. Und Gott fragt ihn, was meinst du, werden diese wieder lebendig? Er sagt natürlich, er denkt natürlich, unmöglich. Und Gott sagt, und er antwortet ihm, du weißt es, Herr. Und im Laufe des Gesprächs sagt Gott ihm, ich will meinen Geist hineingeben. dass sie wieder leben. Und das wird beschrieben, ich kann das jetzt gar nicht alles im Detail zitieren. Dann kommt der Geist Gottes hinein und es wachsen Sehnen, Muskeln über die Skelette. Und zuletzt der Geist und die erheben sich ein Bild für das tote Volk Israel, das wieder lebendig wird durch den Geist. Und dieses Denken war im Volk Gottes da, bei allen geschichtlichen Brüchen, Katastrophen, Exilen, Fluchtbewegungen und Kriegen gibt es die Hoffnung, Gott ist mit uns und sein Geist macht uns lebendig. Ein Bild für Pfingsten, der Geist macht lebendig. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Paulus, der das kritisch erst erlebt hat, miterlebt hat, spricht später im Römerbrief davon, ohne den Geist Gottes kann man gar nicht Christ sein. Wer Christi Geist nicht hat, der gehört ihm gar nicht. Christentum ohne Geist Gottes ist tot, ist einfach Religion. Wir werden Christ nicht durch Tradition, nicht durch Geburt, nicht durch Privilegien, nicht durch fromme Rituale, nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Wir werden Christ, indem wir uns, wie wir es eben hörten, zu Christus wenden und glauben, dass er das Leben ist, dass er die Gabe Gottes ist, durch die ich Heil und Segen und Frieden und alles habe. Oder wie Jesus es sagt in einem Nachtgespräch mit einem Pharisäer, der bei einer Nacht- und Nebelaktion zu Jesus kommt und seine Fragen ihm offen nennt. Dem sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, da steht im Grundtext von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, also auf natürlichem Weg, das ist natürlich, das ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Und Gott ist Geist. Und deshalb ist sein Geist der Geist des Lebens. Den gibt er. Das heißt, Jesus sagt, es braucht eine übernatürliche Geburt, eine Geburt von oben, eine Geburt durch den Geist Gottes, eine Wiedergeburt, um ins Reich Gottes zu kommen. Und Paulus schreibt dann in Römer 8, dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, was ist das für eine Kraft? Der ist auch in euch, Christen. So, das sagt die Schrift, das Neue Testament. Das wisst ihr. Oder auch nicht. Das erlebe ich in meinem Alltag so nicht immer. Ich sprühe nicht vor Kraft, vor Leben. Ich merke, ich bin sehr begrenzt. Und jetzt fasst das Paulus in seinem letzten Brief, in seinem Testament, quasi seinem Nachfolger, seinem jungen Freund nochmal zusammen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Das zeigt schon, es gibt eine andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Alltags und des Lebens, die ist furchterregend, die macht uns zu schaffen. Wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir die Entwicklungen in dieser Welt sehen, dann könnten wir Angst kriegen und gelähmt sein. Und das geht mir manchmal so. Ich finde es unerträglich. Unerträglich. Es scheint kein Ende zu nehmen. Im Nahen Osten, in der Ukraine, jetzt Georgien und die anderen Bereiche. Man kann es ja gar nicht mehr hören und sehen. Angst. Es gibt viele Gründe, Angst zu haben. Diese allgemeinen, auf die ich gar nicht mehr eingehen will, oder persönliche Gründe. Dann hat man ein Ziel vor Augen und man wird vorher krank oder ein Unfall oder Zerbruch der Beziehung oder finanzielle Unsicherheit oder Arbeitslosigkeit. Das bewirkt natürlich Ängste, wie soll es weitergehen? Wo ist denn Gott? Wir haben gebetet und ich habe gebetet und vertraut und nichts passiert, das Gegenteil passiert. Wo bist du denn mit deinem Geist? Oder gehen wir noch näher ans Eingemachte. Wie ist es mit uns Christen? Angst, Jesus zu bekennen vor unseren Kollegen. Ein kurzes Gebet zu sprechen in der Kantine. Ach, du liebe Zeit, der Abteilungsleiter ist gerade hier und der Chef kommt mit einer... Ach, und ich falte jetzt die Hände. Nee, das passt jetzt gerade nicht. Ist ja auch nicht das Entscheidende. Aber meinem Nachbarn zu sagen, weil ich Christ bin, habe ich Hoffnung. Darf ich für dich beten? Oh, hinterher fällt mir das dann ein. Angst, als Christ Jesus offen zu bekennen, Angst aufzustehen und zu sagen, Antisemitismus, Rassismus ist Sünde. Es ist die Vorläufer oder der Bruder, der Schlimme von Christenhass und Judenhass, das ging immer Hand in Hand. Oder Angst vor Gott. Das sind Themen, auf die ich gar nicht eingehen will, ich kann das nur anreißen. Eigentlich benutzt Paulus hier einen Begriff im Griechischen, Dalia, den müsste man übersetzen mit Feigheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit. Und das kenne ich auch. Obwohl ich weiß, er hat mir seinen Geist gegeben, bin ich auch feige. Petrus war feige. Er hat geleugnet, Jesus zu kennen. Und Timotheus war auch ein ängstlicher junger Mann. Das können wir eruieren aus den vielen Briefen, die Paulus schreibt. Der war nicht so der Draufgänger, der Brecher, der boah, fürs Evangelium brechen schlug. Nein, der war ängstlich, der war zurückhaltend, der war jung, der war ein bisschen kränklich. Dann gibt er ihm mal eine medizinische Hilfe und schreibt, trink mal ein bisschen Wein für deinen Magen. Also irgendwie nicht so der super bodygestielte Held. Und das finde ich so ermutigend. Gott hat es nicht gegeben, den Geist der Feigheit, der Angst, der Furchtsamkeit, sondern, jetzt kommt's, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Eine Trias. Kann sich jeder merken. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ist damit gemeint? Der Geist der Kraft. Schon im Alten Testament lässt Gott sagen, durch den Propheten Zacharja, nicht durch Heere oder menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist. Zacharja 4, Vers 6. Und Jesus, wir haben es eben gehört, sagt den Jüngern kurz bevor er in den Himmel aufgenommen wird, kurz vor Pfingsten, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. Ihr braucht die göttliche Kraft, um Zeugen Jesu zu sein. Das kann man nicht einfach so aus sich heraus. Es braucht eine andere Kraft. Es gibt unglaubliche menschliche Kräfte, geistige Kräfte, innovative Kräfte, das ist super, auch Gaben Gottes. Aber ein Paradox wird hier ersichtlich. Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, 1. Korinther 4. Und er selbst konnte das aus eigener Erfahrung sagen, dass er schwach war, angefochten war und auf ziemlich unten war. Das Paradox besteht darin, schreibt er im ersten Kapitel den Korinthern, das Wort vom Kreuz, das Evangelium vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die denken, das ist Gaga. Dass die Christen so einen Kult machen um dieses Kreuz, um diesen Jesus, Sühnetod. Unvorstellbar, was soll das? Warum ist das Kraft, die Kraft des Kreuzes? Habt ihr die erlebt? Könnt ihr dafür danken? Das gibt neue Kraft. Warum? Weil wir sehen, an diesem Kreuz hing nicht ein Loser, sondern Jesus ging selbstbestimmt und frei, aus freien Stücken, aus Liebe ans Kreuz, hat mitgelitten, hat die Schuld auf sich genommen und weggetragen an seinem Leib. Boah, Jesus hat Verständnis für meine Schwachheit, für meine Situation, für mein Leiden, für das Leiden dieser Welt. Er redet nicht wie ein Theoretiker im Elfenbeinturm über die Probleme der Welt. Nein, er erleidet es selbst. Deshalb hat er Vollmacht. Nochmal, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das ist der Anker, der mein Leben hält. Das ist das Fundament, diese Kraft des Kreuzes. Wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Hört, hört. Damit er das Starke zu Schanden mache, auf dass sich vor Gott kein Mensch rühme. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit besteht, sondern auf Gottes Kraft. Ihr seid nicht Christen geworden, weil wir so gute Argumente hätten. Man wird nicht Christ aufgrund theoretischer Diskussionen. Okay, du hast gewonnen. Nein, es ist Gottes Kraft. In diesem Geschehen am Kreuz, weil er selbst dort Heil geschaffen hat und weil er mit seinem Geist uns begeistert und erfüllt. Die frohe Botschaft, die unglaublich bewegende und verändernde Botschaft, die wir haben, ist: Gottes Kraft ist nicht das Kraftmeierische, das wie eine Dampfwalze alles platt macht. Es gab Zeiten in der Geschichte des Christentums, da war das so. Da haben Heere andere unterdrückt und sie zwanghaft zu Christen gemacht. Das ist ein Irrweg gewesen. Und wenn jetzt wieder gewisse Menschen sagen, das sind Kreuzzüge, das stimmt nicht, davon haben wir uns getrennt. Das waren Fehlentwicklungen, schlimmste Irrtümer. Die frohe Botschaft ist, Gott sieht das Schwache. Schwache dürfen schwach sein und erleben, dass die Kraft Gottes sich stark macht. Die auf den Herrn harren, hoffen, die ihm vertrauen, die bekommen neue Kraft, dass sie auffallen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht ermüden. Wenn ich den Rotmilan über unserem Haus kreisen sehe, wie der einfach seine Schwingen ausbreitet und souverän über die Probleme, über den Staub da segelt, das ist ein wunderbares Bild. Gottes Kraft kräftigt, ermutigt, baut auf, die schwach sind. Und als Paulus in einer Situation war, in der er verzweifelt war, wo er am Ende war, wo er nicht mehr konnte, da sagt ihm Jesus persönlich: Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit wirksam. Wir alle brauchen diese Kraft. Oder? Die Kraft, ich bin noch nicht so weit. Oder, ich habe die Uhr, ja. Ich brauche jetzt Kraft, schnell zu landen, damit ihr alles gut. Das Schöne ist, ich darf bei Gott ehrlich werden. Ich darf zugeben, ja, ich bin kraftlos. Und das liebt Gott, damit er mit seinem Geist der Kraft uns erfüllen kann. Wir brauchen Kraft zum Beispiel, um zu vergeben. Wir alle haben Erlebnisse, wo wir enttäuscht wurden von Menschen, von denen wir es nicht erwartet hatten oder die uns verletzt haben. Und da macht man nicht einfach, schüttelt sich wie so ein Pudel der nass geworden ist, das Wasser raus. Nein, das sitzt tief. Da braucht man Kraft, um vergeben zu können, um versöhnen zu können. Das kann man nicht einfach so mit dem Bibelvers. Man braucht Kraft, wenn der Partner viel zu früh stirbt, wenn das Kind tödlich verunglückt. Das kann man nicht einfach so, weil man Christ ist. Der hat's gegeben, der hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das braucht Kraft, übernatürliche Kraft des Geistes. Deshalb brauchen wir den Geist der Kraft. Deshalb dürfen wir auch beten, gib uns diesen Geist der Kraft. Erfüll uns mit dem Geist der Kraft. Wir sind schwach. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind die beste Truppe. Kommt zu uns, wir sind so attraktiv, wir haben überall Power. Die Wahrheit ist, die Power ist da, die Power liegt bei Gott. Wir sind schwach. Und es kommt darauf an, jetzt mit ihm verbunden zu bleiben. Alles war da. Du wolltest anfangen, du warst nicht connected. Und in dem Augenblick, wo du connected bist, verbunden bist mit dieser Kraft, hast du sie. Es war wunderbar. Und es kann auch manchmal 2 Minuten länger dauern, aber entscheidend ist, dass wir connected sind damit. Zweitens, den Geist der Liebe. Ach, da können wir jetzt eine ganze Predigt zu sagen, oder 10 Predigten. Das gehört dazu. Ich bin so froh, dass da nicht nur steht, Geist der Kraft. Stelle ich mir so einen PS-Boliden vor, den ich mal fahren durfte mit 600 PS. Wenn man da schon den Motor anmachte, da vibriert alles. Nein, der ist begrenzt, die Kraft, oder durchdrungen von der Liebe. Die Liebe verhindert Übergriffigkeit. Die Liebe verhindert, dass der andere platt gemacht wird. Die Liebe verhindert nicht nur, sondern ermöglicht, weil Gott ist Liebe. Deshalb müssen alle Liebesvorstellungen, ich habe immer Schwierigkeiten, über Liebe zu sprechen, weil das ist so ein Containerbegriff. Was ist alles Liebe? Was verstehen die Leute alles unter Liebe? Deshalb muss Liebe an der Liebe Gottes Maß nehmen. Wie hat denn Gott geliebt? Wie hat Gott geliebt? Johannes sagt, hieran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass er sein Leben für uns, für mich hingegeben hat. Das ist der größte Erweis der Liebe. Und deshalb können wir lieben, weil Gott uns so geliebt hat. Und deshalb werden wir ermutigt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Seine Liebe geht unserer Liebe immer voraus. Wir können gar nicht lieben. Wir lieben nur, was in unseren Augen liebenswert ist. Aber Gott liebt voraussetzungslos. Gott nimmt dich so an, wie du bist und gibt dir einen Wert, auch wenn du wertlos bist oder dich fühlst. Du bist nicht wertlos. Durch die Liebe Gottes bist du wertvoll. Und diesen Geist der Liebe hat er uns gegeben. Deshalb müsste der Geist in dieser Gemeinde und ist auch so sein, dass wer hier reinkommt, merkt, wow, alle sind so lieb. Ich fühle mich so angenommen. Keiner guckt, wie sieht der denn aus? Was heißt das in der Praxis? Ich will nur einige Verse von Paulus aus dem Hohen Lied der Liebe nochmal in Erinnerung bringen. 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Schadenfreude gibt es nur im Deutschen, aber das ist hier gemeint. Wo aber die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Und der Geist der Besonnenheit, das ist die letzte Facette der Trias, des Geistes, den Gott uns gegeben hat. Und ich finde, das ist ganz aktuell in unserer Zeit der Polarisationen, der Zeit der Empörungen, des Hasses, der Trennungen, ist der Geist der Besonnenheit so wichtig. Wörtlich steht da Sophronismos, der Geist der Selbstbeherrschung, der Mäßigung. Und es gibt schöne Beispiele im Neuen Testament, wo Menschen in diesem Geist Empörungen wieder runtergebracht haben, Menschen geholfen haben, nicht über das Ziel herauszuschießen und etwas Schlimmes zu tun. Ich erinnere nur an den Stadtschreiber von Ephesus, Apostelgeschichte 19. Da war ein Volksaufruhr in dieser Stadt, weil Leuten nicht gefiel, einflussreichen Menschen nicht gefiel, dass Paulus das Evangelium predigte. Und ein Silberschmied Demetrius, der stachelte einige Männer der Stadt an mit übertriebenen und falschen Worten. Und die falschen Gerüchte verbreiteten sich und eine Menge kam zum Stadion und schrie stundenlang: Groß ist die Artemis der Epheser. Und im Text der Apostelgeschichte heißt es, die einen schrien das, die anderen jenes. Die Versammlung war so in Verwirrung und die meisten wussten gar nicht, was sie da schrien und weshalb sie zusammengekommen waren. Wir kennen diese Bilder aus den Medien, wenn Massen von Menschen einfach Fahnen verbrennen und irgendwas krölen und schreien, ohne zu wissen, was die Fakten sind. Und in der Situation tritt ein Mensch aus, der Stadtschreiber, und ist ganz besonnen mit Fakten und sagt, ganz ruhig, die Männer haben gar nicht unsere Göttin angegriffen. Sie haben auch nicht den Tempel beklaut. Und nach einer Zeit ging die Menge auseinander. Ich habe lange darüber nachgedacht, Besonnenheit, was ist es und was ist es nicht? Es kann leicht missbraucht werden zu beschwichtigen. Aber ich finde, wir müssen uns empören angesichts des Unrechts. Ich bin manchmal wie gelähmt, wenn ich denke, das darf nicht wahr sein, ich muss was tun. Ich lese gerade einige Bücher über Antisemitismus. Michel Friedmann, der fragt, was ist nach dem 7. Oktober passiert? Wo seid ihr? Ihr geht so Tausenden auf die Straße zu Recht, als im Iran diese 20-Jährige von der Religionspolizei getötet wurde. Ihr geht auf die Straße, als in Paris Charlie Hebdo zerstört wurde. Zu Recht. Aber wo seid ihr jetzt? Besonnenheit meint nicht weggucken, alles egal sein lassen. Es wird schon irgendwie gut gehen. Besonnenheit meint oder bedarf eines Mutes, der hinschaut und besonnen handelt. Der nicht übers Ziel hinausschießt, der sich nicht hinreißen lässt zu Überreaktionen und Angriffen. So, das ist der Geist Jesu, den Gott uns gegeben hat. Den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So stelle ich mir Jesus vor. Ich weiß nicht, wie ihr euch Jesus vorstellt. Ah, die vielen Filme da. Dann ist man immer so festgelegt. Ich kann da nicht so viel mit anfangen. Ich stelle mir Jesus so vor. Diese Kombination aus Kraft und Liebe und Besonnenheit hat ihn ausgezeichnet. Er war wach, Er hat sich eingemischt. Er hat theologische Diskussionen nicht gescheut. Er hat sie überführt mit Fakten. Die Gegner. Aber er war voller Liebe. Er hat die Schwachen, die Entrechteten, die Benachteiligten gesehen und ihnen geholfen. Und er hat sein Leben aus Liebe gegeben. Ich wünsche mir und uns, dass dieser Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit uns persönlich im Leben begeistert und bewegt und auch uns als Gemeinde. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.